Kunstradio. Radiokunst.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu einem Kunstradio begrüßt Sie heute Matthias Fuchs. Vor wenigen Tagen endete in der Wiener Sezession das Töne- und Gegentöne-Festival, das sich diesmal als ein Festival der neuen Volksmusik vorstellte. Volksmusik von E-Gitarren und Schlagzeugcomputern, Volksmusik aus Bulgarien, Portugal und dem Mostviertel, Volksmusik von Avantgarde-Komponisten, Rockmusikern und Punk-Jazz-Formationen aus der Bronx. Die neue Musik hat offenbar das Volkslied wiederentdeckt, es neu belebt und salonfähig gemacht. Ein paar hundert Schritte von der Sezession entfernt, im Wiener Künstlerhaus, kann man nun ebenfalls Volkslieder hören. Volkslieder allerdings, die ganz und gar nicht salonfähig sind. Aufbauend auf dem Heimatstück Tanzcafé Lerch von Albert Thiesal hat das K&K Experimentiertheater eine Multimedia-Performance rund um die Volksliedkultur und die Kärntner Volksseele in Szene gesetzt. Still ist das Land ist der Titel der Performance, die Film, Sprache und Musik verbindet. Das musikalische Geschehen von Dieter Kaufmann als Hörspiel im Experimentalstudio des Tschechischen Rundfunks in Bratislava geschaffen, werden wir anschließend in voller Länge vorstellen. Für den Textautor Albert Thiesal war das Zusammentreffen zweier Momente im politischen und kulturellen Leben seiner Heimat der Ausgangspunkt für sein Stück Tanzcafé Lerch. Zum einen war da die Volksmusik und insbesondere die Liedtradition Kärntens. Zum anderen die Überreste eines verheerenden politischen Systems, das noch bis in die Gegenwart hinein die Vergangenheit Kärntens erfahrbar hält. Unter dem Kommando des Klagenfurter SS-Mannes Globocnik kamen in der sogenannten Aktion Reinhardt mehr als 1 Million Menschen um. Im Klagenfurter Tanzcafé Lerch, dem Kaffeehaus eines Mitarbeiters Globocniks, begegnet sich für Thiesal Sangesfreude und nationalsozialistische Ideologie. Thiesal begann aus seinen persönlichen Erfahrungen heraus über die Denkweise der Kärntner SS-Männer nachzudenken, die, wiederum nach seinen Worten, tagsüber mordeten und am Abend Kärntner Lieder sangen.
Mein Stück Tanzcafé Lerch, also wenn man da ein bisschen so beschreiben soll, warum und wieso, dass ich das gemacht habe oder mich damit beschäftigt habe, dann gibt es so zwei Komponenten. Die eine ist eine biografische, bin in Kärnten aufgewachsen, war als Jugendlicher im Tanzcafé Lerch. Also es war ein beliebtes Tanzcafé und Lerch hat da auch serviert und so. Also es war eine Mittelschule. Dann wusste ich, jeder wusste natürlich Globocnik, ne? Massenmörder, Kärntner. Später hat man erfahren, dass Lerch da dazugehört hat, aber viel mehr wusste man nicht. Ich war dann als Dramaturg, Schauspieler in Köln am Kölner Theater, habe mit dem Joshua Sobol für die Kölner Fassung von Ghetto gearbeitet in Paris. Wir haben da im Umfeld von Ghetto haben wir Shoah von Lanzmann angeschaut und viel darüber geredet, unter anderem auch über die Geschichte spielt in Vilna, ne? Über dieses makabre Verhältnis, dass gerade aus so Grenzländern eben die ganzen Erschießungskommandos der Nazis kamen. Und da hat mich dann interessiert, jetzt noch einmal nachzufragen, rückzufragen, wie das bei uns war in Kärnten. Das ist ja eine ähnliche Situation, also wie es hieß, Bollwerk gegen den slawischen Osten darstellt. Ne? Also vor allem in der deutschsprachigen Kultur, in der ich ja mit aufgewachsen bin, obwohl ich aus einer dreisprachigen Familie stamme, aber durch die Schule und einfach durch die Umgebung. Wie hat sich das, und die sich eigentlich merkwürdigerweise nicht verändert hat. Wenn ich zuschaue, was wir in der Schule, in der Volksschule lernen, wie wir landsmannschaftlich in Kärnten miteinander umgehen, also das berühmte Kärntnerlieder singen am Abend.
Dieter Kaufmann, der Komponist des Hörspiels, studierte in Paris bei Messiaen und Leibowitz und in Wien bei einem Komposition und leitet heute das Institut für Elektroakustik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Kaufmann lebte selbst mehrere Jahre lang in Kärnten und weiß von daher.
Das Kärntner Beispiel ist auch nicht unaktuell, weil ja das Bewusstsein, das heute dort wieder breit macht, viel damit zu tun hat, was wir in diesem Stück beschreiben. Eben und viel damit zu tun hat, dass Vergangenheit nicht aufgearbeitet wurde, nicht besprochen wurde, sondern zugesungen, zugedeckt durch Singen.
Volksmusik, für gewöhnlich als traditionell bezeichnet, ist in Kaufmanns Augen also gerade nicht tradierend, insofern nämlich, als sie das Vergessen und nicht das Erinnern und Überliefern unterstützt.
diese Ebene des Verschweigens durch Übersingen, die ist also auch heute ganz stark in Kärnten. Und bevor man sich mit Dingen der Vergangenheit oder auch der Gegenwart auseinandersetzt, da singt man lieber und vergisst die Wirklichkeit. Und dadurch ist in Kärnten sehr viel unaufgearbeitet geblieben und es sind sehr viele Verdrängungen. Und dieses ganze Hörspiel ist eigentlich ein Dokument der Verdrängung, weil es ist Wirklichkeit, Kärntner Wirklichkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es eine Wirklichkeit, die niemand wahrhaben will, besonders in diesem Land. Wenn man das hört, so könnte man auch leicht annehmen, wir wollen uns hier über das Kärntnerlied lustig machen. Das ist überhaupt nicht der Fall und es ist gar keine Frage, dass das Kärntnerlied also wirklich sehr schöne Dinge enthält und dass das also an sich nichts Böses ist. Aber das Singen uns führt, speziell auch in Kärnten, sehr oft dazu, dass man nicht mehr denkt oder nicht mehr artikuliert und dass man durch Singen sehr vieles zudeckt, was man eigentlich manchmal miteinander ausreden müsste. Es ist nicht umsonst, auch gerade im Kärntner Lied, wenn man die Textebene herausholt, merkt man eigentlich, wie direkt dumm manchmal diese Texte sind und wie unwichtig sie eigentlich für die Schönheit des Liedes sind. Also damit habe ich mich schon öfter auseinandergesetzt als Komponist, auch in einer Komposition Pan für Chor, wo auch Elemente des alpenländischen Volkslieds vorkommen und wo ich auf das Wittgenstein-Zitat zurückgekommen bin, worüber man nicht sprechen kann, davon soll man schweigen. Und ich habe das dann abgewandelt in die Richtung, wovon man nicht sprechen kann, darüber soll man singen.
Das Stück Pan für 16-stimmig gemischten Chor a cappella entstand im Jahr 1975. Kaufmann verwendet häufig in seinen Stücken die Gegenüberstellung von gesprochenem Wort und gesungenem Text. So beispielsweise auch in Le Voyage au Paradis, der Reise ins Paradies, einer Komposition, die 1988 einen Preis im internationalen Kompositionswettbewerb in Bourges gewann. Im vergangenen Jahr zeichnete die Stadt Wien die Reise ins Paradies mit dem Ernst-Krenek-Preis aus. Thank you. Im Hörspiel »Still ist das Land« werden alle Texte, die vom Tonmann zu hören sind, von der Schauspielerin Gunda König gesprochen. Erst durch die Verwendung von elektronischen Effektgeräten entstehen so aus einer einzigen Stimme im Aufnahmestudio mehrere virtuelle Stimmen. Veränderungen der Tonlage, Überlagerungen und Verzerrungen werden dabei natürlich nicht nur aus praktischen Gründen eingesetzt, sozusagen um Sänger zu sparen, sie verhelfen auch zu einer zusätzlichen Verfremdung und Entwirklichung des Klangstückes. Ausführlichen Gebrauch fand bei der Produktion von Still ist das Land der Sampler, um Sangespartien transformieren und überlagern zu können. Hören Sie nun in seiner ganzen Länge »Still ist das Land« von Dieter Kaufmann und dem K&K Experimentiertheater.
1943, 1.9.44, 1.9.44, 1.9.43, 1.9.43, 1.3.1.43, Gruppenführer zu Befehl. 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, Gruppenführer zu Befehl. Das war nicht ich. Das waren Stabsführer Höfle und Polizeiführer Spornberg.
1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43, 1.9.43,
Triest! Lerch! Gruppenführer, zu Befehl! Lerch! Gruppenführer, zu Befehl! Höfle und Sporenberg! Was? Unsinn! Die kenne ich gar nicht.
9 Juden, 13 Juden, 59 Juden, 1,5 Millionen Juden.
Lerch! Gruppenführer, zu Befehl. Lerch! Gruppenführer, zu Befehl.
149, 1.3. 1944, 2 Juden, 24, 4. 44.
Lerch! Gruppenführer, zu Befehl.
59 Juden, 1,5 Millionen Juden.
Raus! Raus, raus! Raus! Verschwindet jetzt alle aus meinem Kaffeehaus! Ernstl, hör zu! Herr General von Unruh bittet, je 25.000 Anzüge, Mäntel und Stiefel aus Judenaktionen zur Verfügung zu stellen. Die Betriebe arbeiten auf Hochtouren.
Darf ich mich Ihnen vorstellen, Herr Lerch? Dr. Otto aus Wien. Wir kennen uns aus Triest.
Was wollen Sie? Einspinner? Melange? Kleinen Braunen? Wie steht die Aktion Winter? Die Betriebe arbeiten auf Hochtouren. Wie steht die Aktion Winter? Die Betriebe arbeiten auf Hochtouren. Wie steht die Aktion Winter? Die Betriebe arbeiten auf Hochtouren.
Ich bin 60 Jahre alt. Im Frühjahr 1944, den genauen Tag weiß ich nicht mehr, wurde ich vom KZ Risiera di San Saba in Triest nach Auschwitz transferiert.
Die Betriebe arbeiten auf Hochtouren. Das ist zu langsam. 25.000 müssen her. Die Klamotten am besten gleich sortieren und verpacken.
Wir kriegen ja bald Nachschub aus Holland, Belgien und Frankreich. Und wenn wir einmal in Triest sind, auch von dort.
Nach der Quarantänezeit wurde ich dem Arbeitslager Königsgraben im Stammlager zugeteilt. Eines Tages, als unser Kommandoführer fehlte und wir daher nicht zur Arbeit ausrückten, wurde ich einem Vergasungstransport zugeteilt.
Hey, hoch auf unseren Kameraden Ernst Lehr. Hey, hoch auf unseren Kameraden Reda. Auf unseren berühmtesten Kärntner, den Märtyrer des Friedens, Odino Globotschnik. Kamerad Ernst Lerch, alter Hordegen, Soldat des Zweiten Weltkrieges, dir sei dieser Gruß der Heimat zugedacht. Kamerad Lerch hat im Zweiten Weltkrieg für seine Leistungen als Kriegsteilnehmer, für seine Einsätze gegen Banditen südlich der Reichsgrenze von Monte Peralba, vorne al Voltri am Pezzo und in der OZAK, in der Operationszone Adriatisches Küstenland, ich erwähne Cittanova, Lusi Piccolo, Krück, sowie für seine polizeilichen Aufgaben im Raum Lublin in den Jahren 1941 bis 1943 folgende Kriegsauszeichnungen erhalten. KVK 1. und 2. Klasse mit Schwertern. SK 2. Klasse am 20.11.44. Verwundetenabzeichen schwarz. Bandenkampfabzeichen Bronze am 1.9.44. Und das EK 1. Klasse. Für uns, lieber Kamerad, warst du und bleibst du ein Abwehrkämpfer. Einer der Wache stammt und steht südlich der Drau und ob der Geil. Ein Jäger und Heger deiner Heimat.
Es ist wie eh, die höchste Ehre, zu halten rein den Schild, als Jägersmann mit blanker Wehr zu schützen Land und Wild und sich in Demut zu verneigen vor jenem, der schon immer war. Es ist nicht Mut, die Kraft zu zeigen, Mut ist Demut. Vor dem Weihaltar! Opfer tief im Wald oder neben deiner Beute oder während deine Büchse knallt oder während geht die Hatz der Meute. Bring es stets nach Weidmanns Art. Hab Achtung vor dem Leben. Ist noch schwarz oder silberweiß dein Bart? Rapport, musst du einmal geben. Und halte um dich gute Schau. Sieh, alle Wasser rinnen und sammeln sich da unten in der Drau. Sieh, kommen immer wieder von den Zinnen. Nun schnalle fester Wehr und Schild. Blass an das nächste Treiben. Früher warst du selbst das Wild. Jetzt sollst du Jäger bleiben.
Besuch, Lerch. General Reinhardt. Wir müssen ihm was bieten. Eine Hasenjagd? Tschufenik hat im Lubliner Ghetto ein Schlupfloch entdeckt. Die Judenbengels, die dort nachts Waren schmuggeln, sind höchstens 10 bis 12 Jahre alt. Dort bauen wir den Hofsitz. Außerdem versteht der General das edle Weidwerk. Jeder Schuss, ein Blattschuss. Unsere Idee war goldrichtig. Ein Kärntner Plumpsklo als Vorbild für ein Lazarett in Lublin. In der Mitte ein Loch, darüber eine Art Sprungbrett, von außen keine Einsicht. Der Kranke muss sich auf das Sprungbrett setzen. Der Genickschuss ist die humanste Methode. Bei uns in Kärnten plumpst nur die Scheiße ins Loch, aber dort die Scheiße mitsamt dem Scheißer.
Aus dem Sperrblock, in dem wir auf die Vergasung warteten, wurde ich herausgeholt, weil ich Arzt war.
Erzählen Sie das in Palästina, Dr. Otto.
Als Häftlingsarzt führte ich eine Liste der ankommenden Transporte. Am 22.10.1943 149 italienische Juden aus Rom.
Ich war nie in Rom und nie in Auschwitz. Jetzt hör doch endlich auf damit!
Am 1.3.1944 zwei Juden aus Fiume.
Wegen zwei Juden aus Fiume, so ein Theater!
Am 24.4.44 24 Juden aus Triest. Am 4.6.44 drei Juden aus Triest. Am 16.06.44 9 Juden aus Triest. Am 8.09.44 13 Juden aus Triest. Am 28.10.44 59 Juden aus Bolzano.
Mit Bolzano hatten wir nie etwas zu tun. Es ist alles erlogen.
Sturm, mein Fröhlich. Sie waren die rechte Hand eines der größten Massenmörder der Geschichte von Odilo Globocnik, dem Chef der Aktion Reinhardt. Verantwortlich für den Tod von über 1,5 Millionen Juden.
So, jetzt reicht's. Sitz nicht so blöd da. Schmeißt die alte Judensau in den Lendkanal. So ein Spinner. Der gehört in die St. Veiter Straße oder zum Dr. Skrinzi. Na, der war ja Lagerarzt. Wenn wir wirklich so viele Juden vergast hätten, wie Sie das behaupten, Herr Dr. Otto, wieso sind Sie da noch hier? Warum wird der heutigen Jugend so viel vorgelogen? Es war ein Arbeitslager mit Zwangsarbeit. Aber die Insassen waren alles Verbrecher, arbeitsscheues Gesindel, Juden. Es stünde viel besser bei uns, wenn es heute noch solche Lager gäbe. Ja, Leute sind gestorben. Aber im Krieg sind noch viel mehr umgekommen. Es gab die Front und die Heimatfront und an beiden musste gekämpft werden. Wir hatten unsere Aufgabe im Hinterland, im Rücken der Front, gegen Saboteure, Banditen, Tito-Partisanen. Die im Lager waren ja geschwächt. Oder haben die Alliierten unsere Konzentrationslager bombardiert? Und soll ich Ihnen sagen, warum sie es nicht getan haben? Weil sie unsere Arbeit richtig fanden. Das ist die einzige Erklärung. Hört doch endlich auf mit Auschwitz, Sobibor, Belzec, Chełmno, Treblinka, bei uns in Lublin. Ich war nicht nur dort, sondern es war die schönste Zeit meines Lebens. Kameradschaftsgeist. Unsere Kameradschaftsabende. Wir Kärntner waren die feinsten Burschen weit und breit. Wir haben gesungen. Heimatlieder. Verstehen Sie? Das kann sich die heutige Jugend nicht mehr vorstellen mit ihrer Negermusik.
'Fenster und bei uns im Rosental. Ganz egal wie, man muss hinein. Wir hatten keine Flammenwerfer mehr. Ich rufe die Intendantur der Wehrmacht an. Können Sie uns aushelfen? Wir brauchen 50 Flammenwerfer zum Einsatz im Judenviertel. Wir benötigen sie an der Ostfront, gib mir das Arschloch zu antworten. Wir rasen zu den Etappenspeichern. Ich mit gezogener Pistole rein. 50 Flammenwerfer sofort, Führerbefehl! Erhalten Sie. Fahren zurück und die Aktion Reinhardt kann ordnungsgemäß durchgeführt werden.
1500 Juden, in der Regel arbeitsunfähige oder alte, sind aus den brennenden Häusern hervorgekrochen. Das Gesindel hatte sich hinter Wänden und in Erdlöchern und in den Kellern versteckt. Aber unsere Flammenwerfer haben sie herausgetrieben. Alles, was damit so herauskam, haben meine Leute niedergemacht.
Thank you. Truppenführer, Kameraden, Erntedankfest Lublin, Endergebnis 42.000.
Bravo!
Kameraden, Kärntner, meine lieben Sonnesbrüder, das Erntedankfest Lublin 1943 wird stets ein Ruhmes Blatt in der Geschichte unseres Grenzgaues Kärnten bleiben.
42.000 auf einen Streich!
Bravo!
In Kürze werden wir unseren Führer nennen.
Der Raum Lublin ist judenfrei. Ihr wisst, dass es nicht immer leicht war, diese Aktion durchzuführen. Wie oft hat persönliches Mitleid mit Frauen und Kindern euch übermannt? Aber das alles gesehen zu haben und hart geblieben zu sein, das hat uns stark gemacht. Die Aktion Reinhardt wird immer mit dem Namen der Kärntner SS-Leute verbunden sein.
Bravo! Bravo!
Ja, lieber Kamerad Jersch, gebührt dabei besonderes Lob. Als zuständig für Judenangelegenheiten hast du diese Aktion als opferungsvoll betreut. Schwierigkeiten unbürokratisch beseitigt.
Kameraden, ein Hoch auf unseren Landsmann!
Freunde, erhebt das Glas! Ein Hoch singt der erste Bass! Ein Hoch singt der Tenor! Ein Hoch singt der ganze Chor! Ich geh in den Wald hinauf und ich ins tiefe Tal. Ich such mein Dirndl auf und ich den Wasserfall. Mit dem Fischen erfreut und ich lei mit dem Jagen. Ich hab mein Dirndl gern. Ich auch und darf's nicht sagen. Ich trink ein Schädelbier und ich ne ganze Maß. Mir geht der Pfiff noch ab und mir ein ganzes Fass. Neulich haben's wieder einmal gerafft. Es ist ja nicht zu sagen. Arm haben's ein Aug auskaut. An Schuster haben's da schlagen.
Es ereignete sich in einem Lager in der Nähe von Lublin. Globotschnik kam, in sehr guter Laune, von einem großen Gefolge begleitet, mit Geschenken. Zigaretten, Tabak, Zuckerln. Er befahl, Tabak und Zigaretten an die besten Arbeiter zu verteilen und die Zuckerln an die Kinder. Er besichtigte das Lager und die Arbeitsplätze und erkundigte sich, ob es am Ort einen Friseur gäbe, der ihn rasieren könnte. Er ließ sich rasieren, versammelte all in einem Schuppen und hielt eine kurze Ansprache. In seiner Rede verlangte er, man solle gut arbeiten und sich vor allem nicht den Partisanen anschließen. Die deutschen Behörden, sagte er, dächten gar nicht daran, die Juden zu liquidieren. Diejenigen, die arbeiten, würden am Leben bleiben. Als Globotschnik zu Ende gesprochen hatte, ging er zur Tür. Er pfiff. Wie aus dem Boden geschossen, standen da plötzlich Soldaten. Globotschnik ging hinaus und die Soldaten verriegelten die Tür. Die Leute wurden unruhig, begannen zu schreien und an die Mauern und die Tür zu hämmern, aber niemand antwortete. Panik entstand. Manche warfen sich gegen die Tür, sie hofften auf, was weiß ich. Aber die Tür war fest und taub. Taub waren auch die Deutschen, die draußen laut lachten. Plötzlich drang Rauch durch die Ritzen. Feuer! Einige kletterten an den Balken hinauf, um einen Ausweg über das Dach zu suchen. Die Flammen wurden immer gewaltiger. Diejenigen, die ihnen am nächsten waren, drängten zur Mitte des Schuppens, aber dort war es eng. Man konnte sich nicht mehr rühren. Kleider und Haare fingen Feuer. Durch Berühren wurden andere von den Flammen ergriffen. Wir wollten fliehen, uns retten, aber wie und wohin? Da stürzte das Dach ein. Die Mauern brachen zusammen. Es war ein großer Scheiterhaufen von Menschen und Balken. Globotschnik war mit seinen Freunden ganz nahe auf einem kleinen Hügel und bewunderte das Schauspiel. Einer seiner Gefährten, Hauptsturmführer Lerch, scherzte: Bei einem solchen Endspiel tut's einem leid um Zigaretten und Zuckerln. Ein anderer entgegnete ihm: Man solle das nicht bedauern, so wäre die Reise zu den Vorfahren versüßt. Globotschnik bot demjenigen 1000 Reichsmark, der die Hand des Friseurs, der ihn rasiert hatte, finden würde. Dieser blöde Jude hätte ihm so weh getan. Er rührte mit einem Stock in der noch heißen Asche, hob einen Kopf auf und sagte: Vor kurzer Zeit war dieser Kopf noch ein Mensch, der mir mit offenem Mund zugehört hat und mir geglaubt hat, dass wir ihn wirklich brauchen würden. Still ist das Land. Schweigende Grenzwacht im Süden, schirmen wir allzeit das Reich. Wir machen nicht viele Worte, aber im Herzen wird ewig die Treue. Hart sind die Menschen, neu und stark wie die Erde, die sie ernährt. Aber im Herzen wohnt die Treue, wohnt Heimatliebe, Bauernehre und Mut. Heusch sind unsere Frauen, hart und wortkarg die Männer. Aber zahlreich die Kinder, die unsere Höfe beleben. Wir lieben den Wind, der vom Sauern weht. Lange die Winter, mager die Ernte, das Korn. So dienen wir allzeit dem ewigen Reich. Lieben den Boden, der uns ernährt. Lieben die Heimat, hart ist und arm. Lieben das Land, heiliges Land in den Bergen.
Herr Dr. Eberl, der Reichsführer wünscht einen reibungslosen Ablauf der Aktion Reinhardt. Solche Sauereien wie in Treblinka dürfen nicht mehr vorkommen.
Die Firma IG Farben hat ein Pflanzenvertilgungsmittel entwickelt. Es heißt Zyklon B, mit dem laut Auskunft von Experten weit wirkungsvollere Resultate erzielt werden können. Und jetzt das Wichtigste. Keine Massengräber, Verbrennungsöfen, kein unerträglicher Gestank mehr, Hygiene und die Juden machen das alles selber. Wir haben nur mehr die Aufsicht.
Gruppenführer, mein Stab und ich und Experten haben darüber natürlich auch nachgedacht. Das Ganze muss nur perfektioniert werden. So wie es jetzt läuft, geht es wirklich nicht mehr. Bei den langen Warteschlangen vor den Vergasungsautos kriegen wir beim nächsten Mal die Ladung nicht mehr ohne Heulen und Zähneklappern hinein. Nach den bisher gemachten Erfahrungen wären einige technische Abänderungen zweckmäßig. Die Beschickung der Wagen beträgt normalerweise 9 bis 10 pro Quadratmeter. Bei unseren Sauer-Spezialwagen ist eine optimale Ausnutzung in dieser Form nicht möglich. Bei einer Verminderung der Stückzahl wird nämlich eine längere Betriebsdauer nötig, weil die freien Räume auch mit Kohlenmonoxid ausgefüllt werden müssen. Es wurde von Experten betont, dass eine Überlastung der Vorderachse auftritt. Tatsächlich aber findet ungewollt ein Ausgleich in der Gewichtsverteilung dadurch statt, dass das Ladegut beim Betrieb in den Streben nach der hinteren Tür immer vorwiegend dort liegt. Hierdurch tritt eine zusätzliche Belastung der Vorderachse nicht ein. Aus der Praxis wurde vorgeschlagen, Lampen entfallen zu lassen, da sie angeblich nicht gebraucht werden. Es wurde aber in Erfahrung gebracht, dass das Schließen der hinteren Tür und somit bei Eintritt der Dunkelheit die Ladung nach dem Licht bringt. Dies erschwert das Einklinken der Tür. Es ist deshalb zweckmäßig, dass die Beleuchtung vor und während der ersten Minuten des Betriebes eingeschaltet wird. Auch ist die Beleuchtung beim Nachtbetrieb und bei Reinigung des Wageninneren von Vorteil. Um die schnelle und leichte Entladung des Fahrzeuges zu erreichen, ist ein ausfahrbarer Rest anzubringen. Leider halten die mit der Anbringung beauftragten Firmen diese Ausführungsart wegen Kräfte und Materialmangel zurzeit für undurchführbar.
Das mit der Autovergasung ist Unsinn. Technisch überholt. Außerdem brauchen wir jeden Tropfen Sprit an der Ostfront. Die Aktion Reinhardt muss abgeschlossen sein, solange wir noch hier sind. Sie müssen nämlich wissen, Dr. Eberl, wir werden alle nach Triest versetzt. Der Führer hat nach dem italienischen Verrat unseren Kärntner Gauleiter Reinhardt zum Alto Commissario in der sogenannten OZAK, Operationszone Adriatisches Küstenland, bestellt. Und der macht es nicht ohne seine Landsleute. Dort unten braucht man Spezialisten. Und wir haben unsere Lubliner Erfahrungen. In Triest geht es vor allem gegen die Tito-Banditen. Und das freut jedes Kärntner Herz.
Sie nehmen wirklich die gesamte Mannschaft mit?
Der ganze Chor fällt mir sonst auseinander. Und dann, mein lieber Dr. Eberl, schauen unsere Kameradschaftsabende traurig aus.
Liebe Kärntnerinnen und Kärntner, als Gauleiter des südlichsten Grenzgaues des Reiches möchte ich unter euch und mit euch den größten Tag in der Geschichte der Gauhauptstadt Klagenfurt feiern. Heute, am 4. April 1943, jährt sich zum 5. Mal der Tag des Besuchs des Führers in unserer Heimat. Viele Kilometer Grenze wurden gewunden, allein von Fahnenmasten aufgestellt. Als Adolf Hitler in seinem Sonderzug am Hauptbahnhof eintraf, wurde er mit unbeschreiblichem Jubel begrüßt. Und gerade heute, liebe Landsleute, wollen wir eines Werkes gedenken, das Deutsche bereits begonnen haben, welches aber noch lange nicht vollendet ist. Ich denke an Oberkreil.
Danke, danke, Gauleiter Rainer. Und nun bitte ich Frau Gruppenführer Globotschnik, unser Wohltätigkeitsfest im Rahmen unseres Winterhilfswerks Mutter und Kind zu eröffnen. gütigen Kärntnerinnen und Kärntner, hat unser Hilfswerk heute etwas ganz Besonderes vorbereitet. Mein Mann, Gruppenführer Globocznik, und sein ganzer Lubliner Stab haben uns für unsere Tombola über 1000 Mäntel, Anzüge, Schuhe und Kleider mitgebracht. Herr Hauptschulmführer Lerch, der gerade auf Heimaturlaub ist, weilt heute hier unter uns und wird unseren Dank für seine Mannschaft entgegennehmen. Neben ihrer schweren Arbeit in Polen hat die SS Zeit und Mühe nicht gescheut, uns diese Freude zu machen. Sie haben die Heimat nicht vergessen. Einen Wintermantel gewonnen hat Frau Stefanie Podocznik aus Lehndorf. Ein prächtiger Wintermantel. Wir gratulieren herzlich. Ein schönes Kleid geht an die Familie Demoser nach Greifenburg. Herzliche Gratulation. Eine große Kiste Seife aus eigener SS-Produktion erhält Herr Dr. Gernegroß aus Kötschach-Mauten. Herzlichen Glückwunsch! Die Caritas Klagenfurt dankt der SS-Lublin, vor allem den dortigen Kärntner SS-Leuten, recht herzlich für diese großzügige Kleiderspende.
Ja, wir müssen schon selber hinunter. Denn Worte allein können zu wenig sagen von der Schönheit des Landes. Die Leute sprechen zwar nicht mehr Deutsch als Muttersprache, dafür können aber die Namen der Dörfer und Fluren ein deutsches Viertel mitreden. Deutsche Augen werden euch oft in Oberkrain anblicken, die deutsche Sprache freilich, die ist verklungen. Die Slowenen hat es verstanden, jede Schwäche des Reiches auszunützen. Am Ende war es soweit, dass deutsche Menschen der slowenischen Schule und der slowenischen Kirche ausgeliefert waren. Es gab eine Zeit, da haben die Slowenen in Oberkrain das deutsche Gesicht des Landes gewaltsam verändert. Als Oberkrain zum deutschen Reiche kam, ist das Unrecht gut gemacht worden. Große Verdienste um diese Wiedergutmachung hat sich vor allem unser Parteigenosse Dr. Franz Kuschier erworben.
Ich weiß nicht, Gruppenführer, der Herrenmensch, wie ihn hier der Maler für unsere Heimatstadt zu malen versucht, der definiert sich mir nicht recht. Der dinarische Kurzschädel? Der Herrenmensch definiert sich durch seine Aufgaben, durch das Herrschen, das Beherrschen. Vielleicht sollte man zeigen, wie ich meinen Ulf abrichte. Ulf! Herr und Hund sind zu sehr eine harmonische Einheit. Eine Herrscherzelle. Herr und Knecht definiert den Herrschaftsbegriff eher. Ich könnte mich inmitten meiner SS-Leute porträtieren lassen. Lasch! Gruppenführer, das wäre die Herrschaftsgruppe. Ich stelle mir aber vor, Herr und Sklave, Herr und Untermensch. Ist der Judentransport für Auschwitz schon zusammengestellt? Sobald die Viehtransporte aus Villach umgeladen sind, kann die Rückfahrt mit den jüdischen Aussiedlern von hier abgehen. Einmal Auschwitz einfach. Der Künstler meint, für mein Porträt wäre der Kontrast, das Gegenüber von Glaube, Stärke und Kraft zu kriminellem Instinkt, Weibischkeit und Feigheit die richtige Bildessenz. Ja, das ist es. Ich sehe schon die Kärntner Jugend vor diesem Bild im Wappensaal des Landhauses vorbeiziehen. Der freie Mann und der Unfreie, der Gott und der Abschau. Sie werden vor diesem Bilde stehen, wie vor den Bildern unserer deutschen Ahnen.
Einmal deutscher Knabe, deutsches Mädchen, wirst du erwachsen sein und deinen Platz im deutschen Volke einnehmen. Ob du dann Bauer, Soldat, Arbeiter, Handwerker oder ein studierter Mensch sein wirst, ob Hausfrau, Mutter oder eine treue, brave Helferin irgendwo, ob du wohlhabend bist oder arm, ob jung oder alt, du bist nichts ohne dein Volk. Denke immer daran, dass du auf der Welt bist, um deinem Volk zu dienen.
Nicht aber, um ein bequemes Leben zu haben.
Du hast das große Glück, einem ehrlichen Volk anzugehören.
Du musst sein auch würdig sein.
Vergiss nicht, wie viele seiner besten Menschen sich für ihr Volk geopfert haben. Sie starben im Krieg den Heldentod. Sie gaben ihr Leben der Arbeit hin.
Sie haben nicht an sich gedacht.
Und alles nur, damit ihr deutsches Volk groß und mächtig werde. Als es in Not und Schmach geriet, da schickte ihm Gott einen Führer, der es wieder in das Licht führte.
Ihm musst du in Leben und Tod ergeben sein, denn ihm verdanken wir das wunderbarste Vaterland.
Großdeutschland! Gib für Deutschland Glück und Gut dahin und, wenn es sein muss, auch das Leben!
Ich bin von Risiera di San Saba geflohen. Vom Lager in Risiera di San Saba. Nein, Risiera di San Saba ist kein Lager. Das ist ein Ort, wo man alle Juden erschießt. Man hat doch auf mich geschossen. Ich konnte mich retten. Am 2. April 1944 kamen die Deutschen zu mir. Man brachte mich mit vielen anderen Juden nach Risiera di San Saba. Man gab uns weder was zu trinken noch zu essen. Wir sind geschlagen worden. Dann hat man uns in Autos gestopft und wir kamen an einen Ort, ganz von Stacheldraht umgeben. Ich konnte die Richtung unseres Konvois erkennen. Ich bin in Triest geboren. Ich kenne die Gegend gut. Es ist Richtung Opicina gewesen. Der Ort war voll von Männern, Frauen und Kindern. Von Zeit zu Zeit wurden kleine Gruppen von Leuten in den Wald geführt. Gruppe auf Gruppe, ganz nach Befehl. Die Kinder weinten, sie hatten Angst vor den Detonationen. Meine kleine Tochter sagte zu mir: »Wo sind wir, Mama? Ich habe Angst, ich habe große Angst.« Ich antwortete ihr: »Hab keine Angst, mein Kind. Es ist hier ein Weg, der führt ins Paradies. Du weißt, es ist schön, das Paradies. Schlaf, mein Kind, das Paradies, es ist so schön.« Wir warteten in der unheimlichen Stille, dass wir an die Reihe kommen. Wir konnten nicht fliehen. Das ganze Gebiet war von den Deutschen umringt und jeder Fluchtversuch wurde mit dem Erschießen bestraft, zumindest sagte man das. Man sagte auch, dass man da oben im Wald nicht alle erschießt, nur die Alten und Schwachen. Die anderen bekämen Arbeit. Es blieb ein winziger Funken Hoffnung. Flucht bedeutete den sicheren Tod. Während man darauf wartete, an die Reihe zu kommen, in den Wald geführt zu werden, gruben einige mit ihren Füßen Löcher in die Erde und versteckten dort ihren Schmuck und ihr Geld, damit die Deutschen davon nicht profitieren könnten. Andere behielten sorgfältig alles, was sie besaßen, bei sich, in der Hoffnung, dass es ihnen im letzten Augenblick helfen könnte. Die Alten, die keinerlei Hoffnung mehr hatten, beteten oder kauten an einem Stück trockenen Brots. Ich sah manche, die ohnmächtig wurden. Einmal wachten meine Kinder auf und wollten etwas zu trinken haben. Ich habe immer eine gefüllte Thermosflasche bei mir. Ich holte sie heraus, um den Kleinen zu trinken zu geben. Das sah einer von der deutschen Wachmannschaft, rannte auf mich zu, entriss mir meine Thermosflasche und zerbrach sie. Durstig sind meine Kinder in den Tod gegangen. Dann kam die Nacht. Die Gruppe, bei der ich war, stand entlang eines Grabens. Dann hörte ich Gewehrschüsse. Weiter erinnere ich mich nicht. Als ich zu mir kam, lag ich auf einem Haufen von Körpern. Einige bewegten sich noch. Nein, alle. Alle schienen sich noch zu bewegen. Sie bäumten sich auf. Meine beiden Kinder lagen da, blutüberströmt. Tot. Ich lebte. Meine Hand war von einer Kugel durchlöchert, aber ich lebte. Die Körper, zwischen denen ich eingezwängt war, bäumten sich immer weniger auf. Nach und nach bewegten sie sich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich so blieb. Dann versuchte ich, mich mit meiner ganzen Kraft aus dem Haufen von Leichen herauszuziehen, ganz sanft. Ich kletterte aus dem Graben. Meine Kinder ließ ich bei den Leichen. Ich ging. Es war dunkel. Kein Lärm. Es war ganz ruhig. Ganz weit unten konnte man das Meer sehen. Ich kroch durch den Stacheldrahtzaun, versuchte, keinen Lärm zu machen. Niemand hat mich bemerkt. Da war eine Hütte. Ich ging hinein. Da war eine Bäuerin. Die hat meine Hand notdürftig verbunden. Sie gab mir zu trinken und zu essen. Sie gab mir Bauernkleidung und sagte mir, geh in die Stadt zurück mit nackten Füßen, mit diesen Blumensträußen. Dann hält man dich für eine Blumenverkäuferin vom Lande. Ja. Und so kam ich zu euch.
Nein, kein Porträt, kein Gemälde, nicht einmal ein Foto soll es von mir geben.
Die großen Sagen des Nordens, die Edda, die Bardenklänge Ossians, die heute von Fälschungen daher schwätzen, das sind doch nur jüdische Germanisten, das sind von Hagubrand und Hilde.
Besingt. Wann wird am Stadttheater das Lied der Heimat, das Epos seiner Helden erklingen?
Von des Taillamento-pulvergeschwärzten Steinen komm ich zu erzählen euch einen Bericht vom Einsatz am Pezzo von der Voltresa Badatamonti Dignano Jezzo. Nach geschlagener Schlacht wird ein Bericht vom Triumph. Stummbandführer Ernst Lerchert mit Stumpf und Stiel den Banditen zu uns ausgeräuchert und es grenzt an ein Wunder, das er der Held. Nur eine kleine Wunde erhält. Die Insel Veja ist von uns besetzt, bei Montana ein Kurier vernichtet, wertvollstes Material gesichtet, zwei Gefangene spezial behandelt, so lange bis ihr sie in sich gewandelt, sichergestellt wertvollstes Material und zu verdanken ist dies all dem Sturmbannführer Ernst Lerch, durch dessen Einsatz am Maggioreberg bis hinunter in den Hafen von Zigalle ganz Luschin verwandelt sich in eine Falle. Wer dies gesehen und erlebt, stirbt gern und leicht auf den Lippen für ihn ein Gebet.
SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Kubotschnik ist seit September 1943 als höherer SS- und Polizeiführer in der Operationszone Adriatisches Küstenland eingesetzt. Laufende Aktionen gegen Banditen. Die größten Bandenherde ausgerufen. Unternehmen Braunschweig. 392 Feindtote und 1865 Gefangene. Unternehmen Klagenfurt. 500 Tote, 248 Geiseln fielen in deutscher Hand. Unternehmen Waldläufer. Voller Erfolg. 71 Unterführer und Männer der deutschen Polizei aus der Bandengefangenschaft gefallen. Er zeichnete sich im Oktober 1944 und ganz besonderer Tapferkeit und Standhaftigkeit bei den Kämpfen gegen Kito-Gruppen ostwärts und im Meer aus.
Sie werden euch schon nichts tun. Mich wollen sie haben. Mich. Campen ist sicher. Alpenfestung. Wir ziehen uns über Udine, Dolmetscher, Timon und Björgen zurück mit der Kosakenarmee. Das dauert eine Zeit, bis die ganzen Panierwagen über den Brücken sind. Wenn sie die Straßen verstopfen, leiten wir sie über Tarvis um. Ich fahre mit dem Kommando voraus. Nächster Standort, Weißbriachen-Gittstall. Ich rufe von dort an. Leb wohl! Leb wohl! Das ist der Untergang der arischen Rasse in Kärnten. Freunde und Kampfgefährten, bald ist unser Kampf zu Ende. Der Führer ist tot. Die Engländer sind schon am Plöckenpass. Gauleiter Rainer meint zwar, hier im Stockenbäuer Graben werden sie uns nicht finden. Ich aber möchte euch trösten und euch sagen, euch werden sie nichts tun. Mich wollen sie haben.
Niemand!
Niemand, Odilo, wird dich verraten. Einer wird mich verraten.
Niemand!
Wer? Odilo? Immer der, der frockt. Glaubt mir, Kameraden, wäre ich nicht Gruppenführer geworden, ich möchte heute ein einfacher Landpfarrer sein, einfachen Menschen die Bergpredigt erklären und die Welt Welt sein lassen. Aber es gab und gibt den Juden und so musste meine Aufgabe eine andere sein. Der Jude ist unserem Wesen entgegengesetzt. Ich kann ihn gar nicht hassen, ich kann ihn nur verachten. Er hat unser Volk geschändet, unsere Ideale besudelt, die Kraft der Nation gelähmt, die Sitten angefault und die Moral verdorben. Er ist das alte Geschwür am Körper unseres kranken Volkstums. Wer sein Volk liebt, der muss die Vernichter seines Volkes hassen, aus tiefster Seele hassen und verachten. Christus kann gar kein Jud gewesen sein. Das brauche ich erst gar nicht wissenschaftlich zu beweisen. Das ist so. Gauleiter Rainer. Du? Ja. Ich bin's. Odilo.
Gruppenführer Grabotschnik. Sie sind mein Gefangener.
Ernsto, warum tust denn das? Steck dein Schwert in die Scheide. Glaub mir, Ernstl, wenn die Vorsehung es wollte, würde sie mir auf der Stelle 500.000 Kärntner schicken, die für mich bis zum letzten Blutstropfen kämpfen würden. Sie sollten bald das Geschäft übergehen. Das Kaffeehaus wird zu anstrengend für Sie. Es gibt keinen Nachfolger fürs Café. Vielleicht gebe ich es an die Firma Wienerwald. Ich weiß noch nicht.
Wie wär's mit einem Urlaub, Herr Lerch? In Kaorle oder in Vignano?
Um Gottes Willen. Ich bin froh, wenn ich keine Walischen mehr sehe. Vielleicht besuche ich meinen Freund Oberhauser in München. Der schenkt jetzt beim Franziskaner Bier aus. Unten, da haben sie ihm lebenslänglich gegeben. Glauben Sie mir, Herr Dr. Huber, am einfachsten ist es hier bei uns, in Kärnten. Odilo? Du? Ich kann's nicht glauben. Auch andere Kameraden haben mir erzählt, sie hätten dich gesehen.
Ich bin in jedem von euch. Ein Stück von mir wohnt in jedem Kern.
Aber Odilo, Gruppenführer, mein Prozess am Landesgericht.
Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Ich bin auch im Herzen deiner Richter. Schau, Ernst.
Das Landesgericht Klagenfurt stellt das Verfahren GZ25-VR3123-71 wegen nationalsozialistischer Verbrechen im Raume Lublin gegen Ernst Lerch, Cafetier in Klagenfurt, Wienergasse 10, am 11. Mai 1976 ein. Odilo.
Steh auf, Ernst, und zittere hinfort nicht mehr. Servus.
Sie hörten »Still ist das Land« von Dieter Kaufmann und dem K&K Experimentiertheater, das Ihnen diesmal das Kunstradio und die Hauptabteilung Musik gemeinsam präsentierten. Heute in einer Woche im Kunstradio »Und was machen Sie?« fragt Nachbarin mich von Ilse Kilitsch und Christine Huber.